Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Jens Balzer.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören, dann ab am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr und danach das Ganze im Internet, dann leider ohne die immer natürlich herausragende Musik. Also müsst ihr es live hören oder in der Flux-Zweitausstrahlung. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Jens Balzer.
Den Summer of Love hat er knapp verpasst. Macht nichts. Jens Balzer, Jahrgang 69, hat in seiner Kindheit sowieso nur Operetten und Marschmusik vorgesetzt bekommen. Die Welten der Pop- und Rockmusik musste er selbst erkunden. Heute ist er eine Autorität in Sachen Plattenkritik. Er schreibt für verschiedene Tageszeitungen und Musikmagazine und nimmt gern auch Lehraufträge an Unis an. In seinem neuen Buch Pop, ein Panorama der Gegenwart, führt die Reise vom Techno über Hip-Hop zu Helene Fischer. Was ist guter und was ist schlechter Pop? Funktioniert Pop als gesellschaftlicher Spiegel? Autor und Kritiker Jens Balzer bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Casper, neue Single Lang lebe der Tod, unter anderem mit Blixer Bargeld. Dein Urteil, Jens, wenn du schon hier, wenn wir schon einen Popkritiker im Haus haben?
Ich mag den ja. Man stößt ja mit seiner Casper-Zuneigung irgendwie auch auf breites Unverständnis, gerade bei Hörern, ich sag mal unserem Alter.
Aber, ist das so?
Ja, die finden das alle irgendwie zu. Es ist halt nicht richtig Hip-Hop, ne? Also die haben die gleichen Argumente, die dann so der normale Hip-Hop-Nerd dann da auch dagegen vorbringt. Die finden es dann im Zweifelsfall zu Emo. Ich habe den ein paar Mal interviewt. Ich finde das fantastisch, was der für ein breites Spektrum an musikalischem Wissen hat und dass der von Hardcore über sonderbarsten Avantgarde, neues Kram irgendwie bis zu wirklich interessanten Hip-Hop-Sachen wirklich alles kennt und alles zitieren kann. Ich finde, das hört man all seiner Musik auch an.
Völlig. Nee, ich schätze den auch sehr. Ich halte den so, was diese modernen, also die Künstler, die so in den letzten Jahren dann wirklich sehr erfolgreich geworden sind, halte ich den für am zukunftsträchtigsten.
Ja, glaube ich auch. So. Und das ist, finde ich, auch ermutigend, dass sich das gerade auch bei jüngeren Leuten so großer Beliebtheit erfreut. Es ist nicht alles verloren.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde sowieso, dass, also da muss man dem deutschsprachigen Hip-Hop ja auch einiges, muss man dem ja dankbar sein. Ich hätte wirklich so zu meiner Zeit, also in den 90ern hätte ich nicht gedacht, dass die deutsche Sprache als Sprache für Musik nochmal so gut funktionieren wird, wie es dann von vielen bewiesen wurde.
Naja, es gab so wenige Fälle in den 90ern. Ich habe gerade die neue Beginner-Single und das neue Beginner-Album mal irgendwo so in einer geheimen Session so durchgehört und war dann doch irgendwie, nun komme ich ja aus Hamburg, aber war dann doch irgendwie ganz, ganz glücklich darüber, dass das bei den Beginnern, also bei Jan Delay und Daniel, halt immer noch so funktioniert.
Ist das gut, das Album?
Damals, das ist sehr gut.
Super, freue ich mich drauf.
Das ist wirklich hervorragend. Das Tolle ist, dass gerade, weil du sagst, so das, was so in deutscher Sprache funktioniert, dass da auch nochmal so dieses typisch hamburgische Näseln, was finde ich bei Jan Delay dann so in seinen Solo-Sachen so ein bisschen zur Masche verkommen war und je näher er sich an Udo Lindenberg irgendwie ran wanzte, desto unangenehmer wurde. Aber es funktioniert halt immer wahnsinnig gut, sobald so ein Reggae-Rhythmus drunter liegt. Und man denkt immer, wenn die Beginner mal so einen ordentlichen, dann gibt es auf der Platte zwei, drei wirklich herausragende Stücke, so einen ordentlichen Dancehall-Tune oder auch nur so einen Reggae-Offbeat irgendwie hinlegen und Delay drüber näselt, denkst du, eigentlich ist der Reggae für Hamburger MCs erfunden
oder
worden,
für,
ursprünglich.
Oder für Sachsen, ja, erstaunlicherweise. Oder für Sachsen, wie heißt denn hier der Mann, wie heißt der denn? Jetzt müsste ich kurz meinen Twitter-Account checken, dann könnte ich es rausfinden.
Ich weiß nicht, wie du meinst.
Es gibt so einen sächselnden, der hat auf den ersten Sachen, die noch ganz unbekannt waren, hat er so richtig brutal sächsisch, aber auch so Reggae, Dancehall.
Das ist
und
natürlich
so.
Ein Alleinstellungsmerkmal.
Absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, Dancehall Inspector ist das eine. Können wir gleich mal, ist ja eigentlich Google-frei die Sendung, aber vielleicht tun wir es ausnahmsweise mal, weil der echt groß ist, der Typ. Und da kommt, glaube ich, noch richtig was, wenn, da wird irgendwann so der erste richtige, so auch ein bisschen mainstreamigere Hit dabei sein. Guter Typ. Wer das ist, verraten wir gleich noch. Erstmal aber, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin bei Pop, ein Panorama der Gegenwart. Dein neues Buch, Jens Balzer, deswegen zum zweiten Mal hier in dieser Sendung.
Es ist mir ein überaus großes Vergnügen und eine Ehre. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich schon zweimal kommen darf.
Ja, unbedingt. Wer gute Bücher schreibt und vor allen Dingen über Popmusik rede ich ja so gerne. Deswegen ist es auch immer, ich muss auch zugeben, es ist leicht. Weißt du, für mich. Ich muss dann nicht, wenn jetzt irgendwie diese ganzen Atomphysiker, wenn die immer kommen, dann muss ich immer
damit, so, dann musst du richtig vorbereiten und das Buch lesen. Ne?
So genau, jetzt bei kann dir man sich ja rase ich einmal durchs Buch. Deutschsprachiger Hip-Hop kommt drin vor, wenn wir schon beim Thema sind, aber nicht so ausführlich, wie ich es gedacht hatte eigentlich.
Nee, kommt nicht so ausführlich vor, wie ich es ursprünglich auch mal geplant hatte. Ich bin dann so an, es ist ohnehin äußerst eklektisch. Es kommt mindestens nicht so viel vor, wie drin vorkommt. Also noch viel mehr kommt natürlich nicht drin Jahren vor. Ich hatte dann so eine unglaubliche Fülle an Material. Es geht ja darum, was ist in den letzten, sagen wir mal, so 10 Jahren passiert und was sind so die groben, nicht nur musikalischen Linien, sondern auch die, wo es darum geht, wie inszenieren sich Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, was wird mit so Gender-Konzepten wie Weiblichkeit, Männlichkeit, was ist daraus geworden in den letzten Jahren? Und ich fand dann, dass sich so ein Konzept wie Männlichkeit, Maskulinismus, was ja so bei diesem Diskurs über den deutschsprachigen Hip-Hop immer doch so im Zentrum steht, dann eher erläutern lässt an Phänomenen wie Rammstein und Freiwild, die ja auch eine zentrale Rolle spielen, und fand dann eher so die Parallelen interessant zwischen Rammstein, Freiwild und Bushido und Haftbefehl, die ja auch vorkommen, dann aber eher so als Folie dessen, was dann da vielleicht so im Hintergrund läuft.
Wahrscheinlich könnte man über den Hip-Hop, der deutschsprachige Hip-Hop ist ja nicht gleich deutschsprachiger Hip-Hop, da gibt es ja inzwischen auch so viele Facetten.
Ja.
Könnte wahrscheinlich ein eigenes Buch sein. Aber es sind nicht Kolumnen, ne?
Es sind keine Kolumnen, ne?
Okay.
Es ist ein richtiges, durchgeschriebenes Buch.
Weil, also ich musste wirklich mehrfach, das kommt ja nicht oft vor, dass man laut lacht, wenn man ein Buch liest, aber ich habe ein paar Mal wirklich, also das, ich sag's mal so, für Menschen, die Sprache lieben, die deutsche Sprache lieben, für Menschen, die Popkultur lieben und auch für Menschen, die auch gerne noch das ein oder andere Neue entdecken wollen, weil ich kannte so ein paar Sachen nicht und habe dann angefangen, so auf YouTube mal rumzugucken und so, ist es ein ganz, ganz großartiges Buch, vor allen Dingen, weil du wirklich eine, das wissen natürlich deine Leserinnen und Leser, auch eine wirklich sehr schöne Sprache hast und es gibt nicht so richtig viele Leute, die das in Bezug auf Popkultur schaffen.
Das freut mich, wenn ich dich ein bisschen erheitern konnte.
Ja, absolut. Also es gab so ein paar Stellen, wo ich echt, ich suche die gleich mal raus, beide. Nein.
Nein, es sind keine Klummen, aber es fußt natürlich, ich schreibe ja seit fast auch schon wieder 20 Jahren für die Berliner Zeitung über Popmusik und auch vornehmlich und am liebsten über Konzerte, und es sind schon Sachen natürlich eingeflossen, die ich halt so in den letzten, in der Zeit erlebt habe und dann Momente, die mir noch präsent waren, und ich habe dann auch immer versucht, über so möglichst mal so lebendige Momente aus Konzerterfahrungen oder wenn man halt irgendwie so morgens um 4 am Berghain rumsteht oder zu einer anderen Zeit in einem kleinen Club irgendwie in Kreuzberg, das dann drumherum zu schreiben und zu versuchen, das, also was mir so analytisch und interpretatorisch vorschwebte, immer halt aus diesen konkreten Szenen zu entwickeln, in der Hoffnung, dass es dann halt irgendwie nicht nur für Leute interessant ist, die halt sich für Pop-Theorie interessieren, das sind, glaube ich, nämlich gar nicht so viele, sondern dass man halt irgendwie so die halt auch sich so im weitesten Sinne für Popmusik ein offenes Ohr haben, dann irgendwie da abholen kann.
Na, ich mag es sehr, weil es eher diesen ganzen soziologischen Aspekt sich anguckt. Mhm. Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum ich es sehr mag, aber es hat halt nicht diese akademische Ebene von anderen, die sich an Popkultur abarbeiten, was mich nie gekriegt hat. Mhm. Also gibt ja den einen oder anderen Autor, wo ich nach einer halben Seite so, aber sondern das ist, also es trifft einfach genau, wie ich über Popmusik auch nachdenke, aber es nicht ganz so schön aufschreiben kann. Lass uns erstmal ein bisschen Popmusik hören, nämlich von Amy Winehouse, Rehab. Hast du mitgebracht? Es gibt natürlich viele Songs, die in Bezug zu deinem Buch haben. Da sind wir dann schon so ein bisschen bei der bei den Geschlechteraufteilungen oder was sich da geändert hat. Wir hören erstmal den Song und dann reden wir. Ich weiß immer am Ende nicht, ob sie nochmal seufzt oder so. Oder noch mal.
Innerlich.
Innerlich bestimmt.
Innerlich seufzt sie immer noch.
Ich bin ja großer, jetzt hat er zwei Damen hintereinander gehört, Amy Winehouse, Adele, die auch in deinem Buch in einem Kapitel zusammen vorkommen. Ich bin großer Adele-Fan seit dieser Car-Karaoke-Geschichte.
Auf jeden Fall.
Das macht die ganzen Künstler ja sympathisch, ne? Also wenn sie gut sind.
Ich mochte die aber immer schon. Also schon, weil Adele ja irgendwie so dieses zumindest etwa seit dem Zeitpunkt, als sie so groß und dievenhaft wurde, natürlich auch immer so dieses auf der Bühne einerseits diese unnahbare Aura. Also sie ist einer der wenigen Popstars, die jetzt nicht so wie Beyoncé oder Rihanna wirklich so ganz große Bühnenshows brauchen, aber trotzdem so eine larger than life Aura hat, wie man sich das eigentlich von so einer Diva wünscht irgendwie. Und andererseits bringt sie dann zwischen den Stücken in breitestem Cockney irgendwelche schlechten Scherze, wo dann plötzlich diese ganze Aura wieder verpufft und dann ist es plötzlich wieder dann so ein Straßenmedien mit schmutzigen Witzen. Und sobald sie wieder in der Musik drin ist, irgendwie changiert dieses Bild dann wieder ganz woanders hin.
Also ich finde, man hat ja eine andere
faszinierende Figur.
Ich glaube, mit der kann man wunderbar einen oder mehrere trinken gehen.
Ich glaube, mittlerweile ist sie abstinent, oder? Also ja? bei den ersten Showcases hatte sie auch immer noch so mindestens eine Flasche Bier in der Hand beim Singen.
Okay.
Damit. Das hat sie sich, glaube ich, inzwischen abgewöhnt, weil es ja zu ihrem, ja, also weil es passt ja auch nicht mehr zu ihrem Image, weil dieses Image der Selbstkontrollierten, auch so mit sich dann relativ streng, die war natürlich auch so eine gewisse Abstinenzler-Haltung erstmal erfordert.
Ja, naja, gut. Vielleicht hat sich die Plattenfirma dann nach so und so vielen Milliarden, Trillionen, Zillionen verkauften Platten dann doch ein bisschen eingemischt. Ich fand es so sympathisch, dass die, oder weiß gar nicht, ob sympathisch der richtige Ausdruck ist, aber ich fand es relativ gut beschreibend, als sie nach dem Erfolg des ersten Albums, gab es ja diesen Steuerskandal.
Ja.
Wo sie sich dann irgendwie bei der englischen Steuerbehörden beschwert hat, weil sie dann irgendwie die Millionen krachten so aufs Konto und dann stellte sie plötzlich fest, dass sie davon fast die Hälfte an die Steuer abgibt und hat sich öffentlich darüber aufgeregt. Also was das jetzt für ein Scheiß ist. Wahrscheinlich vorher noch nie so richtig Geld verdient oder so. Also was heißt richtig?
So geht es mir bei jeder Steuererklärung auch wieder.
Genau. Aber
nur, dass es eben keine Millionen sind.
Jedem Mensch der Welt, genau. Selbst wenn da 1.000 steht hinterher halt nur noch, in dem Fall vielleicht 600. Und
der gute alte Ratschlag, einfach was zurücklegen oder auf ein anderes Konto, man macht es dann ja doch.
Aber ich fand irgendwie, das war so eine Mischung aus dumm und toll.
Ja.
Moment mal, da muss ich was von abgeben. Genau, lass uns über die Damen reden. Du schreibst, dass sich doch einiges geändert hat in den Gender-Fragen im Pop-Business oder im Pop-Rock-Geschäft. Was denn?
Na, ich habe mal versucht, am Anfang des Buches mir zu überlegen, also er hat ja diesen etwas verstiegenen Titel an Panorama der Gegenwart und mich gefragt, also wenn ich das jetzt schon mal behaupte, irgendwie ganz keck, wo fängt denn die Gegenwart eigentlich an? Und die fängt wie üblich immer da irgendwo an, wo was anderes aufhört. Und ich glaube, die fängt da an, wo die Herrschaft des, sagen wir mal, jetzt akademisch wollten wir nicht werden, aber sagen wir mal so heterosexuellen, maskulinen Indie-Rock aufhörte. Mhm. Also diese klassische larger than life männliche Figur habe ich persönlich zum letzten Mal, also mein letztes großes Aha-Erlebnis, war 2002 beim ersten Konzert der Strokes, damals hier in Berlin in der Columbia-Halle, da hatte man nochmal so sehr junge, sehr strahlende, sehr schöne Helden, die sich auch leisten konnten, so eine Dreiviertelstunde zu spielen, ohne Zugabe wieder runterzugehen und das einfach so schön und dominant waren, dass man sich von denen auch so gerne erniedrigen lässt zu unserem kleinen, unbedeutenden Leben. So, das ist ja eigentlich das klassische Mick Jagger, David Bowie, Prince-Modell gewesen. Und mir fällt jetzt auch noch bei angestrengtem Nachdenken niemand ein, der das seither in den Nullerjahren und in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts nochmal in der Form zurück auf die Bühne gebracht hätte und schon gar nicht irgendwie mit elektrisch verstärkter Gitarrenmusik. Und es gibt dann, also damit beginnt das Buch und
versucht. Du hast dann noch die Libertines als Beispiel.
Da kommen dann die Libertines, das war ja etwa zeitgleich. Mhm. Also dann gab es irgendwie so auch, das war glaube ich noch im gleichen Jahr, dann im Magnetclub, damals noch an der Greifswalder, dieses erste Libertines Konzert. Und das war natürlich auch nochmal so eine maskuline Heldenfigur, aber die war natürlich von vornherein auf Selbstdestruktion angelegt. Mhm. Also schon bei den allerersten P. Doherty-Konzerten, als er halt noch nicht so kaputt war wie später, war es so, dass die Libertines völlig unkontrolliert, konzentriert über die Bühne taumelten. Und ein unvergessliches Bild damals im Magnet, gab es so einen riesigen, stämmigen Roadie, der den halt immer so ganz gemütlich wie so schwer erziehbaren Kindern halt alles wieder hinstellte. Und wenn er sich wieder an den Kabel verheddert hatte, eben die Kabel um die Beine rumschlang und den Mikrofonständer wieder hinstellte und so. Das war im Grunde so das auffällige Zentrum dieses Konzerts war gar nicht der Sänger, sondern der Roadie, so der Betreuer. Das fand ich ganz interessant. Dann gibt es natürlich diese Doherty-Geschichte, wie er sich dann irgendwie so vor aller Augen selbst zerstört. Aber da im Grunde trotzdem jemand ist, dem man so dann so ein Jahrzehnt lang gefolgt ist, so bis Ende der Nullerjahre, wenn die Strokes ja auf so ganz klägliche Weise dann irgendwie verdampft sind, schon ab der zweiten Platte.
Der ist echt so verpufft.
Die haben
dann ich muss sagen, dass ich die Babyscheiben jetzt nochmal, also bevor sie jetzt wieder mit denen, du sagst immer Libertines, ne? Sagt man das so?
Nee, Libertines sagt man, glaube ich. Ja? Ne? Das sind ja Engländer, oder?
Keine Ahnung, egal.
Die Hörer wissen, wer gemeint ist.
Genau. Und ich hatte, bevor die wieder getourt sind, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so war es, gab es nochmal Baby Shambles im Huxleys. Mhm. Und das hat mich nochmal richtig gekriegt. Okay. Und zwar war ich, die fing auch spät an natürlich, wie sich das gehört. Und es war hervorragend, das war wirklich Punkrock, aber so im besten Sinne. Und das Publikum fand ich so wahnsinnig schlimm. Also mit verschränkten Armen dann zum Schluss da schon. Dann war klar, jetzt kommt die zu lange Pause und man weiß nicht, ob es eine Zugabe gibt. Natürlich gibt es eine, aber ihr müsst ein bisschen was dafür tun. Und es passierte nichts. Und dann hatte ich so, wahrscheinlich schon ein Bier getrunken und wurde so wütend auf dieses, auf das Publikum, habe angefangen, das Publikum zu beschimpfen.
Wie total sich das gehört im Punkrock-Konzert.
Und stand aber noch so in Mischpultnähe und habe dann gesagt, jetzt ist egal, so irgendwie nach vorne und dann tatsächlich so bei der Zugabe dann nochmal irgendwie so einen zweiten Frühling erlebt.
Aber konntest du noch so eine kleine Saalschlacht auslösen dann wenigstens, wie es sich gehört?
Selbst das hat nicht genügt. Also ich habe da schon irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe wirklich geschimpft. Ich habe ganz schlimme Sachen gesagt zu den Leuten, die um mich rumstanden, aber die dachten wahrscheinlich nur, was will der alte, betrunkene Mann hier?
Aber mein letztes Bier Doherty-Erlebnis, das wird auch, kommt im Buch auch vor, war, ich glaube, 2009 in der Kulturbrauerei im Kesselhaus, wo er dann mit seinem Soloprogramm auftrat, halt auch so ein paar Libertines und Babyschamelstücke spielte irgendwie, wo er dann dermaßen Knülle war, dass er weder die Gitarre halten konnte, noch sich an den Text erinnerte. Und das führte dann dazu, dass die Leute irgendwann anfingen, so ihm die Refrains mitzusingen, weil sie merkten, er schafft es selber nicht mehr und bilden dann so, also ohne, dass er irgendwas tat, um das Publikum zu animieren, so den Backing-Chor. Das war wirklich wie auf so einer Krankenstation, wo irgendwie der kaputte Typ auf der Bühne dann irgendwie nochmal so umpuschelt wird, so von so einer positiven Publikumsaura. Das klappte aber auch nicht, weil er einfach zu drüber war, um das mir selbst auf der Grundlage noch zu Ende musizieren zu können. Und dann kippte die Stimmung irgendwann um in so eine Mischung aus Enttäuschung, Frustration, Aggression. Das habe ich echt noch nie so erlebt. Also die Stimmung nach diesem verunglückten Pete Doherty-Konzert, wie die Leute sich dann so, auch so alle schon so angetrunken, an sich gegenseitig anrempelnd, dann irgendwie so in den Prenzlauer Berg in die Nacht wieder zurückströmten und offenbar nicht das bekommen hatten, was sie erwarteten. Also es war einfach nicht mehr
cool. Nee, der verströmt dann keine
Selbstdestruktion. Ne? Es war einfach nur kläglich.
Der verströmt dann nichts Schönes. Ja. Das muss man leider sagen. Lass uns wieder ein bisschen Musik hören. Tatsächlich Musik jetzt ausgewählt hier von unserer Redaktion. Und dann tun wir das, was wir gerade angekündigt haben. Dann reden wir nämlich doch mal über die Frauen.
Ja.
Wieder typischer Fehler, ne? Wir sagen, ey, Amy Winehouse, Adele, wie sind denn die Genderrollen hier? Und blablabla. Und dann quatschen wir über Peter Gotti, ich meine, naja, egal. Jens Balzer ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit neuem Buch Pop, ein Panorama der Gegenwart. Wir haben schon angefangen darüber zu plaudern und werden das noch viel mehr tun. Es sind sogar ein paar Fotos drin. Mhm. Und die muss man dann aber klären, ne? Die Rechte und so.
Das war ganz schön aufwendig.
Das glaube ich sofort.
Ja. Besonders bei so Helene Fischer und Rammstein und so. Das ist nicht einfach.
Die beiden Großen, das...
Da kommen wir noch drauf, ja, würde ich denken.
Des deutschen Popgeschäfts, ja. Helene Fischer und Rammstein. Lass uns nochmal über die Damen sprechen.
Ja.
Da kommen ja noch mehr drin vor, außer Amy Winehouse und Adele gibt es natürlich auch diese Popgrößen. Beyoncé weiß ich jetzt gar nicht, aber Rihanna.
Rihanna, ja, genau. Ja, aber wir schon über Amy Winehouse und Adele gesprochen hatten. Interessant finde ich dann, wenn man sich nochmal so, diese letzten 10 Jahre im Revue passieren lässt, dass, also wir hatten diese Bewegung von den Strokes zu Pete Doherty. Also man sieht so, wie sich so die letzten großen Indie-Rock-Männer so selbst zerstören auf der Bühne. Dann kommt irgendwie so die eine große Figur, die dann in den Nullerjahren ja in diesem Geschäft nochmal hervorgekommen ist, war ja in der Tat Amy Winehouse. Mhm. Und das hat natürlich auch, sagt natürlich auch schon was aus, dass gerade sie jetzt nochmal irgendwie auch so eine selbstzerstörerische Figur ist. Also ich glaube im Nachhinein, dass das passt relativ gut zu diesem Jahrzehnt, wo man ja auch so einerseits ohnehin so, dass hatte diese ersten großen Krisenerfahrungen 2008, irgendwie folgende. Man hatte irgendwie auf der anderen Seite ist natürlich Amy Winehouse auch die erste Figur, die unter den Bedingungen von YouTube groß geworden ist. Also auch dieser wahnsinnige Voyeurismus, der so ihr beim Scheitern und letztlich auch Sterben zu gucken, ist natürlich auch erstmal angetriggert dadurch, dass diese sozialen Netzwerke und sozialen Medien gab irgendwie, also die das erstmal ermöglicht haben. Also da sieht man auch ganz schön, wie sich dann nochmal so eine bestimmte Konfiguration von Popstar-Tum erstmal auch aus so neuen technischen Möglichkeiten oder verschobenen technischen Bedingungen der Pop-Rezeption ergibt. Und dann ist es so, dass dann gewissermaßen noch in dieses tragische Ende von Amy Winehouse dann Adele einsteigt und gewissermaßen ja im Grunde eine vergleichbare Musik macht. Also beide haben ja im weitesten Sinne so einen gegenwartsabgewandten Retro-Sound, der den Leuten aber offenbar was bietet, was sie vor der Gegenwart und ihren Zumutungen beschützt oder ihnen da irgendwie so einen Fluchtraum bietet. Und Adele ist dann aber als gewissermaßen symbolischer Superstar für die 10er-Jahre natürlich so in ihrer Selbstkontrolliertheit, in ihrer Souveränität, die sie wirklich mit jeder Poren, mit jeder Faser irgendwie ausstrahlt, sowohl auf der Bühne als auch in ihren Texten, das genaue Gegenteil zu Amy Winehouse. Mhm. Also da ist klar, offenbar waren die Leute dann auch irgendwie der Figur dieser Selbstdestruktion müde, und je kritischer die Lage wird um einen herum, desto mehr sehnte man sich dann offenbar nach einer Figur wie Adele, die halt auch irgendwie in der Lage ist, ihr Leben und überhaupt alles, alle Umstände, alle sozialen Verwerfungen, wie immer, einfach zu meistern.
Außer die Steuern.
So, außer die Steuer. Gut, aber selbst dann irgendwie sich dann mit so einem charmanten Dilettantismus dann irgendwie selbst das ja dann auch irgendwie hinkriegt. So.
Ja, charmanter Dilettantismus, das wäre dann das.
Ja, aber es ist eben auch keiner, der dann irgendwie so um Hilfe ruft. Ne? Das ist also schon in dieser Steuergeschichte oder auch so in der Art und Weise, wie sie sich ja auch in ihren Videos, so mit der, also gerade in den letzten Videos, auch so mit der Nervosität der Studiomusikerin und mit ihren Studiomusikern. So, es gibt ja immer noch diese kleinen Momente, auch in den teuer produzierten Videos, wo sie dann so ein bisschen ängstlich guckt, ob das nur alles gut geworden ist. Natürlich ist das alles perfekt geworden, aber sie spielt so auf eine ganz interessante Weise mit dieser Wahnsinnssouveränität, und dann ist aber halt immer so ein bisschen Luft, wo es dann so wackelt.
Ist jemand wie Adele dann so eine Art Heimatfilm?
Na, der Heimatfilm ist dann natürlich eher Freiwild. Da kommen wir vielleicht
Nochmal, also, nee, ich meine so von wegen, ja, aber Freiwild, die haben ja das, ist übrigens auch ganz großartig getroffen, wie du mit Rammstein und Freiwild und so umgehst in dem Buch, ohne da irgendwie die große Moralglocke rauszuholen, sondern einfach zu sagen, wie es ist. Können wir aber nachher noch zukommen? Können wir gleich zukommen, actually. Huch. Boah, wie peinlich.
Kannst ja rausschneiden hinterher.
Genau, ich schneide das raus. Stattdessen sage ich tatsächlich.
Tatsächlich.
Nee. Was wollte ich sagen? Nee, ich meine im Sinne von heile Welt. Du hast gerade gesagt, so Krisen, und da sieht man diese Menschen, die sich kaputt machen auf der Bühne. Und das war ja eine Zeit lang auch mal schwerstens angesagt. Mhm. Und das haben ja Rock'n'Roll-Musikerinnen und Musiker schon immer gemacht. Aber dann eben sehr, sehr lange nicht mehr. Und dann hast du diese beiden, gerade so Dougherty und Amy Winehouse, die ja dann auch wieder miteinander zu tun hatten und bla bla bla. Und dann kommt jemand wie Adele, aber ja auch so Leute wie Rihanna und so, die ja auch wieder, wo alles perfekt ist. Mhm. Helene Fischer auch natürlich. Mhm. Auch sehr schön getroffen, diese Mischung aus, wie hast du es beschrieben? So einerseits dieses Dominant.
Sie ist einerseits natürlich extrem dominant, also auch bis hin zu so einer, finde ich, also hat auch durchaus so eine BDSM-Komponente so in ihren, so irgendwie so, scherzt auch gerne darüber, so, ach, ihr unterwerft mich. Also das gibt immer so schon so anzügliche für so 50 Shades of Grey auf dem Niveau, so Scherze. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so eine extrem kontrollierte, auch von anderen Leuten kontrollierte Kulturindustrie-Maske. Aber das Interessante ist, dass das bei ihr nicht wirklich zu trennen ist irgendwie. Also ich finde, dass sie so in so einer ganz interessanten Weise auch bei ihren Konzerten dann so zwischen diesen beiden Extremen changiert, während dann so die amerikanischen Diven, also Rihanna hattest du erwähnt, irgendwie ja auch so komplett in ihrer Show verschwinden. Also in einem Rihanna-Konzert merkst du gar nicht mehr, ob die eigentlich überhaupt noch auf der Bühne ist oder ob da nicht irgendwie 20 Tänzerinnen tanzen und sie macht gerade eine Pause. Sie spielt ja auch ihre Songs gar nicht aus. Das ist halt irgendwie alles so ein relativ lebloser Show-Apparat, der sich da so abspielt. Also mit viel Effekten und viel Bling-Bling, aber das ist schon so sehr entsubjektiv als Künstlerfigur. Und das ist ja da, klar, da ist natürlich Adele irgendwie das genaue Gegenteil. Aber es ist insofern nicht wirklich eine heile Welt, weil wenn man sich die Texte nochmal genauer ansieht, die sie ja, also zum größten Teil natürlich nicht selber schreibt, aber die sie ja halt irgendwie so, die so halt ihre Star-Persona ausmachen. Es hat schon auch was Zwanghaftes. Also es gibt dann irgendwie so auf der aktuellen Platte diese Lieder, wo es halt immer darum geht, dass sie irgendwie, also wie in Hello, sie will halt irgendwie nochmal so einen verflossenen Liebhaber treffen, aber nicht um sich mit dem auszusöhnen oder weil sie ihn, um sich mit dem auszusöhnen, aber nicht, weil sie ihn vermisst oder weil sie noch Liebe für ihn fühlt, sondern sie hat irgendwie da so eine Episode in ihrer Vergangenheit, die ist irgendwie noch so unbereinigt. Und sie will einfach nochmal mit ihm reden, und dann wäre sie, glaube ich, ganz froh, wenn es ihm besser geht, er eine neue Freundin hat, so. Aber er ruft einfach nicht an. Und sie leidet darunter nicht irgendwie unter Herzschmerz oder unter Verlassenwerden, sondern sie leidet darunter, dass sie jemanden verlassen hat und aber mit sich selbst darüber nicht ins Reine kommt. Das finde ich so eine ganz interessante, aber es ist eine ganz interessante Drehung, weil es ist so, es muss einfach alles so in sich komplett zentriert und geschlossen sein und so, aber es gibt dann eben auch bei Adele immer noch so diesen Untergrund, wo du merkst, das ist eigentlich zwanghaft. Also irgendwie ist so ein Verhalten nicht gesund. Also vielleicht überinterpretierst du, aber ich denke bei der immer so, das ist dann so, ich weiß nicht, wie viel, so dieser typische Selbstoptimierungstyp irgendwie so, der 30- bis 40-jährigen Menschen irgendwie, die jetzt irgendwie unbedingt irgendwie so ich-zentriert sein müssen irgendwie und dann jede Woche zum Psychiater rennen irgendwie, um wirklich also garantiert keinen Rest an psychischer Instabilität im Übrigen zu behalten.
So, jetzt Oh, jetzt haben wir schon wieder so lange geredet. Oh,
Entschuldigung.
Nee, macht überhaupt nichts. Warte mal, wie machen wir das dann? Ach komm, wir hören ein bisschen Depeche Mode und dann hören wir noch was ganz anderes. Vom ersten Depeche Mode Album, dem einzigen, was man als durchgehend fröhlich bezeichnen kann im Sinne von fröhlicher Popmusik. Danach sind sie dunkler geworden, was sie aber auch
denken. Das zweite hat auch noch heitere Momente, oder?
Ja, heitere Momente schon. Ja,
danach nicht mehr, das stimmt.
Das stimmt. Als nächstes habe ich nur einen Auszug aus dem Song, weil ich habe gesagt, Jens, ja, hat mit dem Buch zu tun, aber ich kann das nicht ganz spielen. Und zwar, ich will das nicht ganz spielen. Und zwar erstens, weil ich es so furchtbar finde. Und zweitens, das wäre allein kein Grund, es nicht zu spielen. Aber zweitens, weil ich einfach nicht möchte, dass die daran verdienen. Es geht um Freiwild, von denen wir trotzdem einen Auszug hören. Weil gleichzeitig ist es ja auch immer scheiße, wenn man über Dinge redet, die man nicht kennt und so. Und ich habe mich durch Freiwild auch durchgequält tatsächlich. So wie durch die Bösen Onkels und viele andere Bands. Weil man will halt schon wissen, was ist da dran, wenn Leute was über diese Bands sagen und so.
Und ich finde ja auch, man muss das machen. Also das geht mir offen gestanden bei großen Teilen des Musikjournalismus, gerade wie er in Magazinen erscheint, auch auf den Keks. Das ist halt irgendwie in weiten Teilen doch dann so eine Sache für Liebhaber. Also man präsentiert Musik, die man mag irgendwie, und dann gibt's auch immer so einen Kanon, der dann erscheint irgendwie. Aber ich denke schon, dass man sich gelegentlich auch mit Sachen auseinandersetzen muss, die einem nicht gefallen und die man irgendwie auch vielleicht politisch nicht unbedingt gut findet. Und da ist Freiwild schon ganz interessant.
Du hast dir die auch live angeguckt, ne?
Ich habe mir die live angeguckt. Ich war irgendwie das war so zwischen Weihnachten und Neujahr, haben die in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof gespielt. Keine Werbung, keine Promo.
Ausverkauft.
War ausverkauft. 15.000 uniformierte Menschen. Ich würde mal denken, zu 95% Männer, die halt alle, also wirklich, das ist erstaunlich. Das habe ich auch noch bei keiner anderen Band gesehen. Also weder bei AC/DC noch bei Rammstein, die ja, oder selbst nicht bei Iron Maiden, die ja auch alle so eine hohe Merchandising-Identifikationsqualität haben. Aber da hatten wirklich alle außer mir so ein Freiwild-T-Shirt an, halt mit diesen Sinnsprüchen von der Band. Also der Identifikationsgrad ist schon enorm.
Ja, das ist Wahnsinn. Also uns ist das begegnet. Ich habe jetzt so zwei, drei kleinere Tourneen nochmal mit meiner alten Combo und in so kleinen Venues natürlich irgendwie. Aber es ist schon irgendwie krass, also selbst wenn da 200 Leute stehen irgendwie und so ein Freiwill-T-Shirt war immer dabei, wo man so denkt, wieso? Ja. Und was... So, aber du nimmst das ganz hübsch auseinander, auch im Zusammenhang mit Rammstein ziehst da so Parallelen, warum ist eigentlich, und was mir sehr gut gefallen hat, ist die Feststellung, und das kann man erkennen, wenn man Interviews mit Bands wie Rammstein oder Freiwild, die ich jetzt nicht in einen Topf werfen will, wäre nicht fair, aber so die Mechanismen, die teilweise da funktionieren, sind schon ähnlich, und zwar, dass man irgendwie als Band, auch textlich und wie man auftritt und mit T-Shirts und so, da so eine bestimmte Haltung verkauft, und wenn man dann hinterher darauf angesprochen wird, sagt, nee, ist alles ganz anders gemeint.
Also das ist so diese es ist halt bei also um mal, also ich glaube auch, dass natürlich Rammstein und Freiwild
sind zwei verschiedene
vergleichbar Sachen, ist alles, aber ich würde jetzt die jetzt auch nicht in einen Topf werfen. Interessant finde ich aber doch, dass man vielleicht sagen kann, dass was so Rammstein an sagen wir mal so Formulierung eines so einer männlichen Pop-Identität für die deutschsprachige Musik und darüber hinaus so in den späten 90ern und Nullerjahren dann irgendwie bedeutet haben, dass das jetzt eher so auf Freiwild übergegangen ist irgendwie. Also ich glaube, so ein typische Männlichkeitsinszenierung findet man jetzt eher da. Man hat bei beiden dann immer so, auch so, fühlen sich beide ja irgendwie als Opfer. Also Rammstein waren ja auch immer, also wenn sie halt irgendwie mal zu ihren politischen Implikationen Stellung nehmen mussten, fühlten sich immer sofort irgendwie von irgendwelchen westdeutschen Linksintellektuellen in die Ecke gedrängt. Und das könnte man überhaupt alles nur verstehen, wenn man aus dem Osten kommt. Und das sei doch alles irgendwie, stimmt doch alles gar nicht, also gar nicht so gemeint. Und diese sich selbst als Opfer inszenieren, diese Viktimisierung gibt es natürlich bei Freiwild auch. Und zwar noch viel stärker. Also die sind irgendwie ja von vornherein immer falsch verstanden, irgendwie immer Opfer irgendwie eines Mainstream-Diskurses, und bei denen, und natürlich auch deswegen als Männer, die jetzt irgendwie sowas wie so Heimatgefühl oder Identitätsgefühle transportieren in ihrer Musik, deswegen dazu beglaubigt gewissermaßen, weil sie aus einer unterdrückten Minderheit, nämlich der deutschsprachigen Südtiroler in Italien kommen, die haben halt immer darunter gelitten, dass da diese Italiener rumlaufen, und deswegen sind die halt irgendwie halten sich für legitimiert, irgendwie auch mit großer Dogmatik und Aggressivität irgendwie so ihre Heimatgefühle kundtun zu können.
Wir hören jetzt mal kurz.
Diese Mischung aus Opfer und männlicher Aggression finde ich ganz interessant.
Wir hören jetzt mal kurz in die Heimatgefühle rein.
Ist denn Südtirol das schönste Land der Welt? Das ist doch die große Frage.
Ja, die erstaunlichste Szene, die ich hatte bei diesem Konzert in der Mehrzweckhalle, war, dass dann irgendwie bei diesem Südtirol-Lied plötzlich, ich würde schon mal vermuten, das waren alles Brandenburger, dann alle ganz glücklich anfingen, ihre Südtirol-Flaggen zu schwenken. Ich dachte mir, wer von euch war denn jemals schon mal in Südtirol? Ich kann mitreden, weil ich bin mit meinen Eltern in den 70er Jahren eigentlich ausschließlich nach Südtirol in Urlaub gefahren. Also ich habe das alles gesehen. Aber
es ist ja musikalisch, das haben wir ja gerade gehört, wie gesagt, ich habe es vorher erklärt, nur angespielt, weil muss man jetzt nicht haben. Die große Sorge ist ja vor allem, da sitzen Leute zu Hause, schalten Flux FM ein und hören dann plötzlich Südtirol, deine Fahne.
Schalten gleich wieder aus.
Genau.
Aber nein.
Oder denken, nee, egal. Was wollte ich sagen? So musikalisch, das ist ja auch eine Herausforderung wie für Bands wie die Hosen zum Beispiel, weil es musikalisch ja jetzt wie so eine schlechte Hosenversion klingt.
Naja, es ist, also wenn man im Konzert die Augen zumacht und sich irgendwie auf die Texte nicht achtet, ist klar, es ist natürlich irgendwie dieses Deutschrock-Kontinuum, das sich da durchzieht oder halt dieser alte Hardcore-Punk wird dann plötzlich auf Stadiongröße gebracht oder wächst auf Stadiongröße ran durch den Publikumszuspruch, das klingt schon alles gleich. Auf den Platten von Freiwild ist es ja so ein bisschen weichgespülter, irgendwie, um noch größere Publikumsschichten zu erreichen, offensichtlich irgendwie. Aber im Konzert ist das schon so. Und es gibt natürlich, also ohne jetzt irgendwie in irgendeiner Weise die Hosen und Freiwild in einen Topf werfen zu wollen, ist völlig klar. Aber in der Art, so eine bestimmte heterosexuelle, männerbündische Männlichkeit zu inszenieren, so, oder auch so dieses Fußballstadion, Gegröle, leicht angetrunkener Hools, was sich ja bei Freiwild auch nochmal in der Intonation von diesem Sänger widerspiegelt, da gibt's natürlich schon Gemeinsamkeiten. Und da kann man, finde ich, auch die Hosen nicht hundertprozentig von freisprechen, dass sie bis heute ein doch relativ archaisches Männlichkeitsbild pflegen. Und dann hat man eben auch solche Filiationen wie Freiwild, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Oder
die
auch
sich dann, wo man sich dann als jemand wie Campino dann halt hinstellt und zwei oder drei klare inhaltliche Statements dann zwischen den Songs auch mal abgibt, um klar zu sagen, wir stehen an einer anderen Stelle, wir positionieren uns anders. Weil wahrscheinlich die Band auch weiß, dass es gewisse Schnittmengen gibt.
Ja, klar.
Bei denen, denen egal ist, ob sie jetzt, was sie mitgrölen, gibt es ja auch ein paar. Ja, aber stelle ich mir als so als Deutsch-Punk-Rock-Band auch schwierig vor, wenn dann da plötzlich so Leute kommen, die dann von Südtirol und Heimat und wir sind die armen Opfer und so.
Ja.
Das ist schon blöd. Muss man plötzlich, müssten. Nee, müsste man nicht.
Aber es ist, wenn du noch einen Satz dazu sagen darf, es ist dann im Nachhinein schon interessant. Wenn man sich dann ansieht, also wann wurden Freiwild groß? 2008, 2009 war das so, dass dann so die Karriere an Fahrt aufnahm, dass wirklich zu so einer Stimme auch wurde, hinter der sich also die für Leute spricht und die was ausdrückt, was offenbar doch irgendwie in größeren Publikumsschichten resoniert. Und im Nachhinein muss man einfach sagen, so diese ganze ideologische Haltung von AfD und Pegida wurde letztlich hier popkulturell vorweggenommen. Also dieses ganze, wir dürfen aggressiv sein und irgendwie so unsere Heimat verteidigen, weil wir sind alle irgendwie Opfer.
Diese
maskulin, testosteronhaft aufgeladene Opferrolle ist identisch mit dem, was dann von Pegida und AfD dann irgendwie in den politischen Diskurs überführt wurde. Insofern hat man bei Freiwild, lange bevor diese Worte erfunden waren, also es gibt schon so einen identitären Zug in dieser Musik irgendwie. So. Und das ist dann immerhin doch interessant.
Ja, und das macht das ja auch so wahnsinnig unangenehm bis, ich will es gar nicht mal gefährlich nennen, aber schon sehr, sehr grenzwertig. Weil genau diese wir sind alle Opfer und dann kommt nämlich, also das, wie sich die Band ja auch dann in Interviews verhält, nämlich genau, das ist alles falsch verstanden und so. Und da ist es ja nur noch ein Viertelschritt bis zur Lügenpresse und so und dann hast du genau das gleiche Vokabular.
Und die Branche knickt ja nach und nach ein, sonst wären sie ja diesmal nicht zum Echo mit rotem Teppich eingeladen worden, um irgendwie die Lügenpressevorwürfe der letzten Jahre irgendwie wettzumachen. So ist die Lage.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Jens Balzer.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit eurer Lieblingssendung, jeden Sonntag von 10 bis 12 zu hören. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr, dann das Ganze im Internet. bei Soundcloud, als iTunes, Dingsbums, als Podcast und so weiter und so fort. Jens Balzer ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Hausler.
Jens Balzer wird 1969 in der westdeutschen Provinz geboren. Die Hamburger Schule mit Blumfeld, Tokotronic und den goldenen Zitronen erlebt er von Beginn an mit. Live vor Ort in Hamburg. 1999 zieht er nach Berlin. Heute ist er stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton der Berliner Zeitung. Er ist Kolumnist und schreibt Plattenkritiken für das Rolling Stone Magazin oder die Specs. Zu seinem Job gehört es, Musik zu hören, Konzerte zu besuchen und an Unis zu lehren. Ein neues Buch hat er auch noch geschrieben. Pop, ein Panorama der Gegenwart. Es skizziert Strömungen, Charaktere und Trends und beweist, dass Pop viel mehr als nur Musik ist. Pop ist auch Style, Pop ist Inszenierung. Zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Jens Balzer.
Und noch eine Pop-Dame, nämlich Lana Del Rey, die auch in deinem Buch doch ganz schön lang vorkommt. Oh, warte, dein Mikro ist nicht an. Jetzt ist es aber an.
Weil ich finde eine interessante Figur, mit der ich persönlich musikalisch wenig anfangen kann, die aber, wenn man auch da nochmal sich das so vergegenwärtigt, die letzten Jahre dann sowas wie die, nennen wir es, dialektische Synthese aus Amy Winehouse und Adele darstellt. Also so dieses Selbstdestruktive irgendwie von Amy Winehouse ist natürlich bei Lana Del Rey komplett abgelöst durch so eine komplett kontrollierte Selbstinszenierung als Diva, aber anders als bei Adele halt nicht als souveräne Diva, sondern als eine Frau, die alles, was sie hat an Möglichkeiten der Kontrolle und Souveränität eigentlich dazu nutzt, um sich als möglichst unsouveräne Frau darzustellen. Mhm. Also als
irgendwie so, ja, das ist komisch bei der,
verstrahlt, verpeilt, irgendwie in so einer Retro-Nostalgie gefangen, irgendwie Videos mit so 50er, 60er Jahre an triggernden Heile Welt, USA, Videoschnipseln, Super 8 Schnipseln in dem Fall. Und dann auf der Bühne denkt man immer, irgendwie ist die ferngesteuert oder irgendwie merkt die eigentlich gerade das, was sie da tut. Irgendwie. Aber das macht sie mit so einer großen Souveränität und ich finde auch fast schon wieder bewundernswert.
Ist das gut live? Ich habe es nie live gesehen.
Ich finde es furchtbar, aber es ist interessant. Also es ist furchtbar auf eine faszinierende Weise, weil sie halt so wirklich das durchhält, neben sich zu stehen und mit so einer schlecht angezogenen Muckerband in so einem, also hier im Velodrom vor 3 oder 4 Jahren war das, glaube ich, in so einem, es sieht aus wie so ein McDonald's-artiges China-Restaurant mit so ganz schlechten Löwenstatuen an den Seiten, denen sie gelegentlich mit so halb herabgesunkenen Liedern so die Schnauze streichelt. Man weiß immer gar nicht, ob sie nicht gleich umfällt irgendwie so. Und es wurde dann auch wirklich erst so ein bisschen lebendiger, als das Konzert zu Ende ging. Da macht es sie offenbar mehr Spaß. Also je größer die Aussicht war, gleich von
ist der nicht Bühne mehr runterzukommen,
ist nicht mehr lange. Irgendwie. So, und das ist wirklich so eine Art von Todessehnsuchtsverkörperung, die, und deswegen nimmt sie auch so eine zentrale Stelle in dem Buch ein, die, wie ich finde, sich dann so in Ende der Nullerjahre so im musikalischen Underground und in diesen ersten Formen so des YouTube-Undergrounds dann irgendwie so anbahnt. Da hat man plötzlich, also das Stichwort ist so Witch House, dieses Genre, deswegen haben wir auch gerade einen Witch House-Remix gehört von Lana Del Rey. Das ist so das erste große Ding von Kids, die anfangen, nur noch über YouTube zu kommunizieren, irgendwie an der Musikindustrie vorbei. Und die haben dann plötzlich so einen ganz starken Hang zu Zombie Gothic, was ja auch wirklich 20 Jahre völlig unmöglich war, irgendwie in Hipsterkreisen, zeigen so, haben so Schnipsel aus so alten 70er Jahre italienischen Horror BDSM-Filmen und halt irgendwie dieses Phänomen, dieses 800% langsamer, also es gibt dann irgendwie lauter Justin Bieber und Scooter und hast du nicht gesehen, Songs, die einfach nur so auf mit so einer 800% Verlangsamung dann abgespielt werden und dann halt klingen wie so Zombie-Gegrunz mit ganz tiefer liegenden Streich da drunter. Das ist so der Übergang so aus der alten Musikindustrie, Musikwirtschaft via YouTube dann ins neue Jahrzehnt. Also der erste Underground, der mit sozialen Netzwerken groß geworden ist. Und Lana Del Rey schöpft dann gewissermaßen so um 2012 herum dann so den Rahmen von diesem Underground ab irgendwie und führt das in so eine Stadiongröße. Aber auch da wieder kein Zufall. Es gibt keinen männlichen Künstler, dem das gelungen wäre, also sich so ein Underground so gefügig zu machen und damit zu so einer Größe zu kommen, sondern es ist auch in diesem Fall wieder eine extrem souveräne, in der Selbstinszenierung kontrollierte Frau, irgendwie, die das nur halt irgendwie für eine Inszenierung nutzt, die erstmal jetzt nicht so naheliegend wäre.
Ist da, weil, müssen wir auch wenigstens kurz erwähnen, ist da Lady Gaga eine Schablone gewesen bei vielen dieser Künstlerinnen?
Lady Gaga finde ich fast so ein Sonderfall irgendwie, aber Lady Gaga steht so auf in der Mitte zwischen diesen nochmal eher so aus so einer früheren musikindustriellen Phase kommenden Diven wie Rihanna und Beyoncé, die halt nochmal mit so großen Blockbuster-Produktionen groß geworden
sind. Auch noch so ein bisschen Madonna rübergetragen.
Und führt das dann aber in, so, wenn man sich ihre Konzerte angesehen hat, zu einem Grad der Absurdität, wo dann auch völlig klar ist, im Grunde ist sie eigentlich ähnlich wie Helene Fischer. Also Lady Gaga finde ich dann eher, also Helene Fischer hat sich ja bekanntlich auch immer auf Lady Gaga bezogen zu einer bestimmten Zeit, noch eher so eine Vorwegnahme davon, weil sie ist gleichzeitig absolut Herrin über das Geschehen und taumelt aber dann trotzdem da so durch, als ob sie irgendjemand auf so eine völlig absurd zusammengestellte Bühne geschubst hätte und sie selber gerade nicht weiß, warum da jetzt ein Einhorn an ihr vorbeiläuft.
Ich glaube, es ist die Beschreibung des Lady Gaga-Konzerts ein anderer Teil, eine andere Stelle in deinem Buch, an der ich sehr lachen musste, weil das wirklich so, wenn man in so einem Konzert steht, in so einem Bombastkonzert, was ich manchmal mag und manchmal überhaupt nicht, und das so beobachtet, dann hat das ja so eine, für sich so eine Stimmigkeit. Dann denkt man, ja, es muss halt groß und bunt und laut und dann kommt jetzt irgendwie ein Einhorn und so. Aber wenn man das dann mal aufschreibt, was da passiert, dann wird einem die komplette, völlige Absurdität.
Man muss es ja auch einfach nur aufschreiben. Genau. Also es gibt ja auch erstmal gar keinen Grund, da jetzt irgendwie noch viel dazu zu machen.
Nee, es reicht auch schon.
Völlig.
Ich würde es gerne, wir lesen es nicht vor, weil ihr sollt ja auch euch das Buch besorgen. Und es ist jedenfalls sehr, sehr schön, die Beschreibung des Lady. Und ich glaube, da geht es nur um den Anfang und das reicht schon. Aber sie zieht sich über zwei Seiten der. Wobei ich die als Künstlerin ja schätze. Aber dann wieder auch auf an so einer Stelle. Es gibt so mehrere Künstlerinnen und Künstler, die ich interessant und spannend finde. Ich komme aber nie auf die Idee, mir die Musik zu Hause anzuhören.
Nein, Lady Gaga ist ja auch musikalisch mit ganz wenigen Ausnahmen enorm uninteressant.
Na, es ist kompositorisch schon interessant, finde ich. Also ich habe vor einem Jahr oder so mich mit jemandem unterhalten, der als deutscher Komponist in Kalifornien arbeitet inzwischen. Und da werden jetzt wahrscheinlich andere Leute, die Songschreiberinnen und Schreiber sind, sagen, ja, ist in Deutschland auch lange so. Aber es gibt ja dann unterschiedlichste Autoren. Es gibt ja Autoren und Autorinnen, die schreiben musikalisch und textlich auch nur noch die Chorusse.
Ja, ja. Oder nur noch den Hook. Oder
genau. Ja, also es gibt, da gibt es auch einen Begriff für irgendwas mit Hook, glaube ich. Ist das so? Die schreiben wirklich nur noch die Hookline. So, und ansonsten gibt es dann halt ein paar Strophen. Was, wenn man mal drauf achtet, speziell bei Lady Gaga auch der Fall ist, dass die Strophen nämlich so anders sind als der Chorus, was dann wieder auch ein Reiz ausmacht. Mhm. Also kompositorisch finde ich es teilweise schon sehr spannend, aber ich mag die Produktion meistens nicht. Mir ist das, weil die Komposition so in den Hintergrund rückt, hinter der Produktion, dass...
die Produktion ist halt dann doch so sehr, sehr Euro-Trash-Beat-haftig. Ne? Also wenn sie halt... Das unterscheidet sie dann doch von Beyoncé und Rihanna und irgendwie so vergleichbaren Größen, dann mal ein paar interessante Beatbastler damit zulassen würde, wäre das musikalisch sofort interessanter. Tut sie aber aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen nicht. Gut, mittlerweile hat sie sich ja jetzt eh aufs Chansonfach verlegt irgendwie oder auf den Jazzgesang irgendwie. Also insofern scheint sie da noch irgendwelche anderen Pläne zu haben. Aber es ist bei den Inszenierungen interessant, dass dieser ganze Bombast dann auch, es ist genauso unstimmig, wie du sagst, wie die Komposition. Also da irgendwas bricht und wackelt da immer und dann gibt's ja auch Phasen, wo sie dann das plötzlich 5 Minuten gar nicht mehr weitergeht, weil sie jetzt mal irgendwie Luft holen muss, zu viel getanzt, erstmal ein bisschen atmen und ein bisschen runterkommen mit dem Publikum und dann sagt sie ihren Anhängerinnen auch irgendwie hier, meine kleinen Monster, so Lady Gaga, brauche jetzt mal 3 Minuten Pause und steht dann, geht auch nicht hinter die Bühne, sondern steht dann erstmal so laut atmend irgendwie, bis sie wieder bei Sinnen ist. Irgendwie. So, und dieser, dass es einfach so durchbrochen ist mit so einer, ich bin hier wirklich auch ein authentisches Individuum, auch wenn ich alle 30 Sekunden mein Outfit und meine Haarfarbe komplett wechsle, aber irgendwas gibt's da unter, was ihr nicht zu fassen kriegt, aber es ist da. Das finde ich, gibt's bei keiner anderen Künstlerin. Mhm. Also weder bei, also und schon gar nicht in diesen Showmaschinerien von den zeitgenössischen R&B-Blockbuster-Diven.
Wir hören Grimes.
Ja.
Vorher was sagen oder hinterher?
Hinterher.
Hinterher. Okay. Grimes. Musst du was zu erzählen, Genesis?
Finde ich super. War in den letzten Jahren eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Enorm beeindruckende Konzerte gegeben. Legendär der Auftritt im Berghain. 2012 war das, glaube ich. Die kommt auch im weitesten Sinne eigentlich gar nicht so unähnlich wie, wie Lana Del Rey, so aus dieser Neo-Gothic-Witch-House-Schule so um 2010, 2011, also auf einem ganz kleinen Label, so verhallte Geisterstimmen, Huhu, alles so, so irgendwie so verweht irgendwie aufgenommen. Und ist dann aber mit dieser Platte irgendwie, wo auch Genesis drauf ist, dann plötzlich irgendwie, als, als ob sich da so ein Geist wieder substanziieren würde oder so inkarnieren würde, würde. Und hat dann irgendwie eine enorm eingängige Platte aufgenommen, wo aber fast alles mit so ganz einfachen Do-it-yourself-Mitteln, also einfach so GarageBand vorinstallierte Software auf dem Laptop, ganz viel Samples ihrer eigenen Stimme, also so extrem auch so, so selbstbezüglich dann irgendwie produziert war. Und bei ihren Konzerten steht sie dann halt irgendwie, das macht also tatsächlich 80% live mit ganz vielen Tasten, Knöpfchen, Geräten, spult dann nicht wie so der normale männliche Laptop-Produzent irgendwie alles von der Festplatte ab und ist halt irgendwie unentwegt in Bewegung. Die, die Geräte stehen auch immer so ein bisschen zu weit auseinander, damit sie auch wirklich so die ganze Zeit da so hin und her huschen muss irgendwie. Und hat dann auch so eine Art von wirklich enorm dominanter Erotik auf der einen Seite. Also im Berghain waren dann auch irgendwie so 12 halbnackte männliche Tänzer dabei, die so um sie rumwuseln mussten. Also wo auch klar ist, wer hier so die Herrin im Hause ist. Und hat aber gleichzeitig dann auch so eine Art Auslieferung an die Technik, die auch immer zu viel und zu schnell für sie ist. Also so eine Art von diese Hyperaktivität, die ja auch so ein Zeichen unserer Zeit ist, sagen wir mal. So dieses irgendwie auch in so ganz vielen auch musikalischen ADHS-Syndromen dann irgendwie entäußert. So in den letzten Jahren irgendwie. Sie inszeniert halt gleichzeitig diese Hyperaktivität und dieses Getriebenwerden von der Technik und es muss alles irgendwie in dieser Stimmloop muss jetzt hier noch beherrscht und gefiltert werden und dann muss sie mit der anderen Hand schon wieder drei andere Sachen gleichzeitig machen und schafft es dann aber trotzdem darüber so eine Kontrolle auszuüben über ihre musikalischen Mittel. Das finde ich ungeheuer faszinierend.
Ich muss dir mal eine praktische Frage stellen, also eine, die einfach, wie machst du das in deinem Alltag? Also ich finde ja, Musik braucht Zeit, ne? Also man muss gerade, wenn du jetzt, das hört man ja auch, wie du über Musik redest, das ist übrigens auch was sehr Schönes an diesem Buch, obwohl so unterschiedliche Sachen und natürlich auch Sachen, wo man ganz klar merkt, dass das jetzt nicht deine Musik ist und deine Inhalte schon gar nicht. Trotzdem merkt man, dass du einfach eine große Leidenschaft für Musik hast und Musik liebst und auch Popkultur liebst und ansonsten würde man ja auch so ein Buch nicht schreiben. Aber wie kriegst du das im Alltag hin? Weil du brauchst ja Zeit für diese Musik, guckst dir nach wie vor sehr viele Konzerte an, bist aber auch Vater, das heißt, hast auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Hast du so Zeitfenster, wo du sagst, so jetzt bin ich 2 Stunden lang, tauche ich ab und höre Musik oder schaffst du das nebenbei oder auf Kopfhörern oder wie machst du das?
Tatsächlich, ich mach's nebenbei oder ich nehme dann irgendwie mal also so 2-3 Stunden Zeit, um dann auf Kopfhörer mal zu hören. Das kann man ja auch durchaus im Büro machen, auch wenn es da irgendwie nicht so viel Spaß macht.
Das ist ja auch
macht,
dein Beruf, also, Musik zu hören.
Bin ja auch, setz mich auch morgens dann einfach irgendwie ins Office und hör mir ein paar Platten an. Aber es ist in der Tat so, dass ich viel mehr lerne, Leidenschaft entwickle und auch irgendwie so Input habe, wenn ich auf Konzerte gehe oder in Clubs gehe. Also ich glaube, es gibt irgendwie so 2 Sorten von Musikjournalisten oder Leute, die über Musik schreiben, irgendwie, also für die einen sind Platten wichtiger, für die anderen sind Live-Erlebnisse, welcher Art auch immer wichtiger. Und ich würde mich da ganz klar irgendwie zur zweiten Kategorie zählen.
Das
irgendwie.
Merkt man also auch. In dem Buch gibt es viele Live-Berichte, die sehr schön sind.
Man sieht ja auch mehr dann darüber, was da für Leute sind, wie die mit der Musik resonieren, wer warum in welche Konzerte geht, wie das ankommt. So. Also das finde ich irgendwie, mir ist so dieses einsame Abhören von Schallplatten, finde ich irgendwie eine verknappte Erfahrung, muss ich sagen.
Wir haben vorhin schon immer so ein bisschen über Rammstein geredet. Es gibt die sehr witzige Vorstellung, also du berichtest auch von einem Rammstein-Konzert und dass die auch ähnlich, weil wie es bei einigen Bands gibt, so eine hohe Merchandising-Quote haben und wo dann immer diese ganzen Slogans so aus den Texten irgendwie von bück dich über weiß ich nicht, was auf dem T-Shirt steht. Dass fast alle männlichen Besucher von Rammstein-Konzert diese T-Shirts tragen, die weiblichen aber überhaupt nicht, weil das natürlich irgendwie auch inhaltlich nicht mehr hinkommt. Und da, du schreibst dann irgendwie, dass es auch nicht so, dass du dir nicht so richtig vorstellen kannst, dass jetzt auf einem T-Shirt stünde, ich bück mich.
Ja.
Es ist, also diese ganze Ebene, die ist ja so auer, finde ich, dass man, eigentlich ist es alles sehr lustig.
Es ist absolut lustig. Also man kann es ja bei Rammstein auch, offensichtlich können die Hörerinnen und Hörer das irgendwie so wegempfinden, was sie da auf ihren T-Shirts tragen zum Beispiel. Also da wird ja auch viel im Familienverbund angereist. Mhm. Dann sind dann halt irgendwie, also Mami und Papi so im Alter, so Mitte, Ende 40 vielleicht, hören das schon seit 20 Jahren die Musik. Dann sind irgendwie so die Sprösslinge mit dabei und Papi halt hat immer noch so, bück dich irgendwie auf der Brust. Mhm. Oder was war das, der andere Slogan nochmal? Sei das Sauerkraut für meine Bratwurst. Oder ich bin die Bratwurst für dein Sauerkraut. Mhm. Also, und das, klar, und aber welche Frau, ich lass mich dein Sauerkraut sein, das kommt dann irgendwie nicht. Es gibt halt bei dieser ganzen, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, bei dieser ganzen Hypersexualisierung und bei diesen ganzen auch so sexuell transgressiven Momenten, die Rammstein dann auch hier durchaus pflegen, dann aber trotzdem immer noch den Aspekt, es ist halt immer aus der Perspektive des dominanten Mannes gedacht. Also es ist jetzt irgendwie, ich habe interessanterweise nach einer Konzertkritik vor ein paar Jahren mal einen Aufruf an meine Leserin herausgegeben in der Berliner Zeitung und dann mal so Lesben gebeten, sich zu melden, falls sie gerne Rammstein hören. Und es haben sich tatsächlich so ein Dutzend Lesben gemeldet und meinten, die fänden das super und können damit auch viel anfangen irgendwie. Also es gibt da auch irgendwie so Hörerschaften, von denen man irgendwie erstmal jetzt nicht damit rechnet. Mhm. Aber es ist halt in der Musik erstmal nicht angelegt. Es sind dann irgendwelche Aneignungsprozesse, die man da vielleicht nochmal genauer analysieren müsste. Aber es surft alles so auf so einer, man kann es eigentlich gar nicht wirklich ausbuchstabieren. Also wenn man die Leute fragen würde, irgendwie so, warum hast du da ein Bück dich T-Shirt an irgendwie und was sagt deine Frau dazu eigentlich? Irgendwie so, man kann darauf keine vernünftige Antwort kriegen. Das ist dann wieder auf der einen Seite ganz lustig. Es gibt aber auch bei Rammstein, bei allen queeren Zitaten, die sie haben, dann auch nicht wirklich eine eingebaute Blockade, warum man diese Musik nicht auch irgendwie als identitärer Stullemann irgendwie geil finden könnte. Das geht halt einfach so durch.
Nee, ich hatte auch mal gehofft, dass die eigentlich das alles sehr witzig meinen und sehr selbstironisch. Aber den Schritt gehen sie, finde ich, doch nicht.
Nee.
Also so die Selbstironie, die fehlt dann halt spätestens, wenn man Interviews hört, sieht, liest oder so.
Es gibt aber eben auch keine wirkliche Message dahinter. Also
die gibt es auch nicht.
Weder in die eine noch in die andere Richtung. Auch das ist wieder interessant, irgendwie im Unterschied zu Freiwild. Also wie gesagt, ich glaube ja nach wie vor, dass da so eine gewisse Transformation irgendwie so von Rammstein zu Freiwild stattgefunden hat irgendwie. Und Philipp Burger, der Freiwild-Sänger, quatscht die Leute wirklich endlos voll mit seinen Ansichten zur politischen Lage und was man jetzt irgendwie, wie man der erkrankten Gesellschaft,
ja, allein der Begriff, Zitat,
die erkrankte Gesellschaft, wie man die jetzt wieder irgendwie heilen könnte und so. Also man hat da, das ist wirklich so ein ganz lange politische Ansprachen. Auf so eine Idee wären ja Rammstein nie gekommen, weil es ja schon auch immer um dieses Zirzensische und den Rausch und einfach, das ist einfach so relativ ungreifbar dann irgendwie durchfließt, darum ging.
Komm, Rammstein, hören wir mal.
Oh ja.
Fluxhalter im Spreeblick mit Jens Balzer. Ich glaube übrigens, dass wir über diese Frage der Zeiteinteilung, die ich dir vorhin gestellt habe, ich glaube, da haben wir in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Das wird dann schwierig, wenn du zum dritten Mal kommst, weil dann müssen wir die anderen beiden Sendungen nochmal hören. So ab einem bestimmten Alter weiß man ja nicht mehr, was man vor einem Jahr erzählt hat.
Ich kann mich auch an ganz viele Konzerte nicht mehr erinnern, auf denen ich war. Beim Blick ins Archiv stelle ich oft wieder fest, irgendwie, ach Mensch, guck mal, die Band hast du auch schon mal gesehen.
Dann war es offensichtlich nicht gut genug.
Ne, ich habe ja dann drüber geschrieben, kannst ja nachlesen, glücklicherweise. Aber es entfällt. Ich habe zum Beispiel gerade die neue Blood Orange gehört. Sensationelle Platte. New Yorker Produzent war hier früher Test Icicles, Lightspeed Champion. Sehr schöne politisch engagierte R&B-Platte. Auch wenn Mensch, mal gucken, ob du über den schon mal was geschrieben hast. Und ich war tatsächlich in drei Konzerten von den letzten 10 Jahren. Ich hatte es komplett vergessen. Und ich finde ihn super.
Siehst du, ich schreibe mir das jetzt auf,
damit
ich nicht vergesse, mir das anzuhören. Genauso ging es mir übrigens, mir ging es bei einigen Künstlerinnen und Künstlern so in dem Buch, weil ich ja speziell sowas, die, sobald es nicht mehr so groß ist, dass man eigentlich gar nicht dran vorbeikommt, musste ich wieder feststellen, dass ich musikalisch echt überhaupt nichts mehr mitkriege. Es ist einfach, ich finde, es ist zu viel geworden. Also FKA Twigs zum Beispiel habe ich noch nie gehört.
Nie?
Nee. Ach. Musst du mir jetzt ein bisschen was drüber erzählen, bevor wir es hören.
Ja, auch eine britische Künstlerin, groß geworden so circa 2012, 2013, die, wie soll man sagen, so eine Art verlangsamten, rhythmisch extrem interessanten R&B Variationen macht im weiten Sinne. Oder sagen wir auch Post-Dubstep, wie es mal so hieß irgendwie. Mhm. Also so dieses ganze musikalische Sound- und Beat-Bastel-Wissen, das so aus der letzten Generation so der britischen DJs und Produzenten so aus den Nullerjahren kommt, sich jetzt für so eine Art, nennen wir es mal, erotisch hochambivalente Digital Natives Kunstmusik zubereitet. Und da geht es ganz viel um, das ist dann auch so ein anderer Strang in diesem Buch irgendwie darum, wie jetzt so, wie klingen die Liebeslieder der Digital Natives? Also was heißt irgendwie unter den Bedingungen des Jahres 2013 bis 2016 Liebeslieder zu schreiben? Wie konstellieren sich sowas wie erotische Obsessionen, also abgesehen jetzt von dem, wir haben jetzt ganz viel über über heterosexuelle Männer irgendwie und ihre Probleme geredet. Man kommt, wie du vorhin schon gesagt hast, man kommt dann doch immer da rein, aber ich kann versichern, es gibt in diesem Buch irgendwie ganz ausführliche Passagen, wo es gerade darum nicht geht, sondern wo es darum geht, wie unter den Bedingungen einer zum einen erstmal alles möglich machenden sexuellen Befreiung und auch Befreiung der sexuellen Selbstfindung einerseits, aber auch dann irgendwie einem Übermaß an Möglichkeiten irgendwie durch alles, was man als Digital Native irgendwie zur, nennen wir es, Paarbildung bereitgestellt bekommt, wie sich das musikalisch äußert. Und bei FKA Twigs hat man wirklich irgendwie so einen Umschlag von ich möchte begehren, ich verabscheue dich, ich möchte beherrschen, ich möchte mich unterwerfen innerhalb von wenigen Zeilen in einem und demselben Song. Und so inszeniert sie sich auch. Also eine ganz extrem interessante, hochambivalente Figur.
Doll heißt das Stück von 18 Plus. Du schreibst in deinem Buch über das Video zu diesem Song und schreibst von einem durchaus erotischen Videoclip, und ich habe hier natürlich sofort erstmal dran gesetzt. YouTube habe ich gar nicht erst versucht, habe gleich Vimeo irgendwie probiert, da habe ich gesagt, erotischer Videoclip. 18 Plus Drawl, und habe tatsächlich das Drawl, ein Drawl-Video gefunden, was aber ein völlig anderes ist als das, was du beschreibst.
Ja, es gibt diverse.
Es gibt wahrscheinlich, es gibt auf Vimeo so, ja, auch so eine Szene von Filmemachern, die dann zu verschiedenen Songs eigene Videos machen, da muss man sich dann wahrscheinlich so ein bisschen durcharbeiten. Vielleicht gibt es das Video auch gar nicht da. Aber ähnlich wie das, was du gerade über FKA Twigs erzählt hast, ne? Auch so eine Digital Natives Band.
Ja, das ist halt ein Duo, und das ähnelt dem, was ich gerade über, also von der, sagen wir mal, ästhetischen Veranlagung irgendwie so dem, was, worum es bei FKA Twigs geht, hier halt nochmal erweitert um diese Duo-Komponente, also Mann-Frau. Mhm. Und interessant ist, dass man, das sind schon so, auch so eine Art Liebeslieder, die aber auf so eine verwirrende Weise aneinander vorbeigesungen sind. Also man weiß gar nicht, ob die sich jetzt gerade gegenseitig begehren oder ob die voneinander abgestoßen
sind. Oder ob die nur nach rechts und links wischen.
Ja, genau. Oder ob die halt nur gerade bei Tinder sind. Und es klingt auch eigentlich alles eher so, als ob das irgendwie an verschiedenen Stellen, also sie lebt auf Hawaii, er lebt momentan jetzt irgendwie wie alle in Neukölln, in Berlin. Als ob die halt irgendwie nur über so in so Chaträumen miteinander kommunizieren und sich dann über so Avatare aneinander aufgeilen oder vielleicht auch nicht. Also es strömt so eine ganz sonderbare, interessante Kälte aus dieser Musik. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich auch extrem lasziv. Also das ist so eine musikalische Stimmung, die ich einerseits auch wirklich so paradigmatisch finde, die man aber so ausformuliert wirklich selten findet. So, und das gefällt mir.
Ich habe neulich, war Justin Sullivan ja hier von New Model Army, so eine ganz alte Pop-Rock-Ecke, ja, mehr Rock als Pop. Und immer wenn ich den Eindruck habe, bestimmte Sachen gibt's nicht mehr, dann denke ich, du bist einfach eine andere Generation inzwischen und du kennst einfach diese Sachen nicht. Du kennst ja aber viel mehr Sachen als ich. Fallen dir Bands ein, die politisch Stellung nehmen und das mit so naiven Texten, dass sie einfach nur richtig sind? Also was ich sagen will ist, ich frage mich, warum es diese ja durchaus auch sehr britische Kultur des Sagens, wie die Dinge sind, also von Smith über Billy Bragg bis zurück natürlich zu vielen anderen Bands, ich will jetzt The Clash gar nicht erst erwähnen, gibt es sowas noch oder ist es einfach heutzutage nicht mehr möglich, weil so viel gesagt wurde schon in den letzten Jahrzehnten, weil so viele Dinge sich nicht geändert haben? Das heißt, man müsste wieder das Gleiche über die Gesellschaft, über die Welt, über die Politik sagen. Mich beschäftigt das wirklich, weil ich den Eindruck habe, es gibt so viel, worüber man wirklich wütend sein kann auf der Welt, in der Welt. Und habe aber den Eindruck, dass die Aggression, die ich im Moment so von aggressiver Musik kriege, dass die auch entweder so eine Selbstaggression auch ist, also so, es geht so um mich oder wenn überhaupt, dann vielleicht noch um mich und meine Clique oder mein soziales Umfeld.
Meine Heimat.
Oder meine Heimat. Ja. Fallen dir Bands ein, die so eine Wut auf die Welt haben und die aber mit trotzdem einem positiven und hoffnungsvollen Spirit irgendwie verpacken? Weißt du, was ich sagen will?
Meinst du in Deutschland oder generell?
Weil
generell. Aber erstmal um Deutschland zu reden, ich glaube, es ist wirklich ein Phänomen und da müsste man drüber nachdenken oder was dagegen tun oder ich weiß auch nicht, man kann jetzt dagegen tun, aber wenn es politisch engagierte Musik gibt im Moment in Deutschland, dann kommt sie von rechts. Und ich sehe keine, also nichts Vergleich. Wir haben so viel über Freiwild gesprochen, eigentlich gefällt mir das gar nicht, dass wir so viel über die geredet haben irgendwie, aber so es ist offenbar doch irgendwie was, worüber man sich mal austauschen muss irgendwie. Aber es mir würde jetzt keine vergleichbar große Band wie Freiwild einfallen, die in den letzten 10 Jahren groß geworden wäre, also auch von Seiten junger Leute, die derart klare politische Ansagen macht und auch irgendwie Leute so politisch in der sich versammelt. Du hast ganz am Anfang Kaspar gespielt.
Natürlich, ich wollte es gerade sagen, ja.
Du hast natürlich Kaspar als ganz überzeugten Antifaschisten irgendwie, also die korrekteste Figur, ganz toller Typ, die mir gerade einfällt. Aber auch bei dem, selbst bei dem ist es ja nicht so, dass er die politischen Ansagen, die er macht, dann im Zweifelsfall auch wieder so in Form von Zitaten wieder zurücknimmt.
Irgendwie. Ist das dieser Hipster? Kaspar ist nicht zynisch. Kaspar ist tatsächlich ist einer dieser Künstler unter Umständen, weil gerade bei Lang lebe der Tod, wo, es war lustig, ich habe es mit meinen Söhnen gehört und einer von beiden meinte dann, was meint er genau damit? Mhm. Und zwar kam die Frage, glaube ich, weil er mehr dahinter vermutet hat, als eigentlich gesagt wird. So ging es mir bei den Smiths immer. Ich dachte bei Morrissey, also bei der Band immer, da habe ich noch im Plattenladen gearbeitet. Und dann hatte ich einen Smiths-Fan immer im Plattenladen. Der hat immer gesagt, der hat den vergöttert. Und ich habe immer gesagt, ja, aber was meint der? Und er hatte gesagt, der meint gar nichts außer dem, was er sagt. Mhm. Also du kannst das 1:1 nehmen, du musst da nicht mehr reininterpretieren. Und ähnlich geht mir das bei dem Kasper-Song, der, glaube ich, nur darum geht, wie viel wir uns angucken, Morde und Gemetzel und keine Ahnung und das auch toll finden. So, lang lebe der Tod.
Und da geht es erstmal erstmal ganz klassisch doch um irgendwie so eine generelle Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation zu formulieren. Aber es ist
Kaspar macht das stimmt.
Ja.
Aber so, was ansonsten fällt mir da nicht so viel ein. Und ich habe wirklich immer den
Eindruck. Du hast natürlich, also es gibt auch irgendwie, wenn ich nochmal kurz auf mein Buch zurückkommen darf.
Ja, gute Idee.
Es
Pop,
gibt
ein Panorama der Gegenwart.
Genau, so heißt es. Er erscheint am 22. Juli bei Rowald. Es gibt auch noch ein Kapitel ganz gegen Ende, wo es um den Auftritt von Kendrick Lamar bei den Grammys geht. Man hat natürlich gerade jetzt in den USA die Situation, also auch nach Redaktionsschluss dieses Buches, dass durch diese eskalierende Gewalt gerade und durch diesen ungeheuren Riss, der durchs Land geht, sich ganz viele Künstlerinnen und Künstler in einer Art und Weise und auch in einem Tempo politisieren, von dem ich das bisher nicht für möglich gehalten hätte.
Ist das so?
Also gerade jemand wie Beyoncé, die ja auch bei mir im Buch jetzt so auf dem Stand so der Kenntnis bis sagen wir mal so Ende 2015 eher so als entsubjektivierte Post-Internet-Diva vorkommt, da ist plötzlich irgendwas passiert, dass ich jetzt nicht so toll finde, wie es gerade überall gemacht wird, wo ja jetzt Beyoncé so irgendwie als die große politische Künstlerin unserer Zeit durchgereicht wird. Aber man kann schon feststellen, da gibt es irgendwie einen Impuls, der vorher nicht da war. Und allein die Leute werden einfach durch die Lage dahin getrieben, sich zu formulieren. Nehmen es aber immerhin dann auch wie Kendrick Lamar oder Drake oder The Weeknd, also die großen afroamerikanischen Künstler, die wir gerade zur Zeit so haben, dann aber auch trotzdem immer wieder zurück in so eine postheroische Männlichkeit, also wo man dann so doch nicht, also dann zumindest immer dabei sagen muss, irgendwie, dass man dann aber zumindest auch nochmal daran leidet, dass man selber nichts tun kann. Also so ein bisschen Leid und Opfer ist auch bei den emanzipierten Männern immer noch mit dabei und darüber kommt man irgendwie nicht hinweg.
Hören wir zum Abschluss dieser Sendung ein Stück, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das hier in der Sendung mal auftauchen wird.
Hat sich mein Besuch doch schon gelohnt.
Das Schöne ist, ich kann ja die Kopfhörer absetzen und so. Ihr müsst da durch. Jens, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Viel Erfolg mit dem Buch Pop, ein Panorama der Gegenwart. Es ist extrem unterhaltsam und es ist auch so ein Buch, und das meine ich als Lob, das kann man auch so rumliegen haben und immer mal ein Kapitel weiterlesen. Ja,
ich bin das auch muss ganz man groß, nicht in einem. Hat auch so einen abwaschbaren Einband. Also man kann es auch gut mit an den Strand nehmen.
Ja.
Falls die Hörer von Flux FM Langeweile haben, am Donnerstag, dem 21.07. gibt es eine kleine Buchpremierenparty in der Berghain-Kantine um 20 Uhr und da werde ich ein paar Stellen draus vorlesen.
Dann bis zum nächsten Mal, sag ich mal.
Danke.
Tschüss. Tschüss.